Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Durchblick. Ich bin Isa.
Und ich bin Sarah.
Weil es in Zeiten wie diesen schwer ist, den Durchblick zu bewahren, wollen wir euch alle zwei Wochen einen Überblick über die aktuelle Nachrichtenlage verschaffen.
Diese Woche beschäftigen wir uns mit Frankreich und deren geplanter Sparpolitik, die heftige Proteste und einen breiten Generalstreik ausgelöst haben. In dem Zuge haben wir ein Interview mit einigen Teilnehmenden und Organisierenden geführt. Dann geht es weiter mit der Frage, was die Überwachungssoftware Palantir von Peter Thiel mit ICE, der neuen KI im Frankfurter Bahnhofsviertel und Israel zu tun hat.
In Nepal kam es letzte Woche zu ziemlich heftigen Protesten und momentan wurde eine Übergangsregierung eingesetzt. Über die Hintergründe zu den Aufständen und zu weiteren Protesten im indonesischen Raum und deren Verknüpfung sprechen wir diese Folge auch noch. Außerdem haben wir mit Imsi und Glenda von der Initiative Justice for Nelson über die neuesten Erkenntnisse im Fall von Nelsons Tod gesprochen. Und zuletzt werfen wir noch einen Blick nach Gaza und auf die Sumud-Flottilla. Die Zustände in Gaza-Stadt bleiben gravierend und menschenrechtsverletzend. Eine UN-Kommission hat sich dazu auch geäußert.
Und zum Schluss, weil wir finden, dass es wichtig ist, in die Vergangenheit zu sehen und zu lernen und zu verstehen, was gerade los ist, haben wir auch heute wieder ein Kalenderblatt für euch. Es befasst sich mit dem Leben des Stephen Mayne, der am 18. September 2018 im Hambacher Forst gestorben ist.
Frankreich-Urlauber aufgepasst, wegen des schwarzen Tages à la Gelbwestenbewegung wurde in Deutschland vor dem 10. September gewarnt. Als Bloquons tout, also wir blockieren alles oder lasst uns alles blockieren, haben sich Teile der Bevölkerung zusammengetan und protestiert. Unter dem Motto Boykott, Ungehorsam und Solidarität fanden hunderte Blockaden und Demonstrationen landesweit statt. Sie blockierten die Ringautobahn von Paris, Toulouse und Rennes und versuchten zum Beispiel einen der französischen Bahnhöfe zu blockieren. Wie viele daran beteiligt waren, ist schwer zu zählen. Für gestern wurde zu einem Generalstreik aufgerufen. Die Gewerkschaften reden von über 1 Million TeilnehmerInnen. Diese und letzte Woche wurden ca. 80.000 PolizistInnen gegen die Proteste eingesetzt.
Wir haben am Mittwoch mit insgesamt 5 TeilnehmerInnen und MitorganisatorInnen geredet. Guy und Thomas kommen aus dem Westen Frankreichs, rund um die Stadt Nantes. Nicolas, Bernard und Ben sind als militant agierende autonome Teile der Netzwerke in und um Paris. Woher kam denn der Aufruf zum 10. September und wer ist jetzt auf den Straßen? In Deutschland wird von einer starken studentischen Prägung geredet, die eher aus bürgerlichen Haushalten kommen.
So, first of all, the call to action on September the 10th did indeed originate from some reactionary social medias.
Also um von Anfang an zu beginnen, der Aufruf zum 10. September kam tatsächlich aus so reaktionären sozialen Medien als Antwort auf die Ankündigung der Regierung, zwei Feiertage zu streichen. Diese Maßnahme war der Funken, der das Land entflammt hat, aber in Realität hat die Wut schon viel länger in allen Teilen der Bevölkerung gebrodelt. Und dann hat sich der Aufruf schnell über die Grenzen dieser reaktionären Gruppen und sozialen Medien verbreitet. Den Hashtag zum Beispiel haben super viele Leute übernommen und dann zu der Organisation der allgemeinen Versammlungen geführt, die im ganzen Land jetzt stattfinden. Also das ist eigentlich der Ort, an dem die Bewegung wirklich geboren wurde. In Paris, soweit wir das überblicken können, waren die meisten, die am 10. demonstriert haben, links, dass es war. Die Leute waren entschlossen, aber in Paris am ersten Aktionstag, da hat die Bewegung Probleme damit gehabt, Leute zusammenzubringen außerhalb der Linken. Da waren wirklich, wie du gesagt hast und wie die deutschen Medien das gesagt haben, viele Studentinnen auf den Straßen, bei den Straßenblockaden und den Streikposten und so weiter. Aber die Studentinnen als Bürgerliche zu reduzieren, ist unserer Meinung nach dumm. Und das wurde auch von den französischen Medien gemacht. Wir wollen nur daran erinnern, dass fast 70% der Studierenden in unserem Land unter der Armutsgrenze leben. Also wir sind mit einer starken Vereinfachung der sozialen Zusammensetzung der Bewegung konfrontiert.
So we have many simplification over simplification of like the social composition of this movement.
Die Bewegung ist ja trotz der Einordnung ins linke und studentische Spektrum sehr plural aufgestellt. Ihr meintet ja auch schon im Vorgespräch, ihr könnt nicht für die gesamte Bewegung sprechen. Aber was nehmt ihr denn so trotzdem auf den Straßen als Forderungen wahr?
According to what I know personally,
soweit ich das weiß, gibt es nur eine offizielle Forderung, wenn man das so sagen kann. Die war zu Beginn gegen den Haushaltsplan von François Bayrou. Und jetzt, wo der Haushaltsplan nicht mehr existiert, fordern wir einen neuen, weil wir einen Plan brauchen, der den Sozialstaat respektiert und genug Geld in den öffentlichen Dienst gibt. Ich weiß nicht, wie man das auf Englisch sagt, aber ja, man sieht auch Palästina-Flaggen auf den Straßen. Auf Telegram und in Diskussionen, bei den Versammlungen fordern viele Leute die Unterstützung Palästinas. Zum Beispiel aber auch Imperialismus, also die Leute sind auch gegen Imperialismus. Also weißt du, die versuchen so viel Geld in Krieg zu stecken, also in das Kriegsministerium, Also gegen Krieg zu sein, ist auch ein großer Teil der Proteste.
Put so much money into the war, yeah, into the war departments and stuff. So like against war is also a big part of it.
In the assemblies, it shows above all that the people demand reforms and forms.
In den Versammlungen werden vor allem die Forderungen nach Reformen laut und nach alternativen demokratischen Systemen anstelle der repräsentativen Demokratie. Das ist wirklich der Grundstein unserer Forderungen. Aber es gibt keine klaren spezifischen Forderungen. Das zeigt auch eine generelle Wut auf das Land. Also natürlich nicht nur gegen Macron, sondern auch gegen alles, was er repräsentiert. Also es erinnert schon auch mit dem Aufruf, das Land lahmzulegen, an die Gelbwestenbewegung. Keine konkreten einheitlichen Forderungen, aber eine allgemeine Wut auf das System, die Regierung, politische Regeln und all das.
Diese Eindrücke gemeinsam und landesweit zu kanalisieren und organisieren klingt voll schwer. Wie macht ihr das denn? Spielen da die Gewerkschaften und auch die LFI-Partei mit Jean-Luc Mélenchon als das Gesicht der Partei so eine große Rolle darin?
Since the very beginning, we decided to take.
Seit Beginn haben wir uns entschieden, uns in Versammlungen zu treffen, weil wir denken, dass das die beste Art der Organisierung unserer Bewegung ist. Die Gewerkschaften und La France Insoumise oder die anderen Parteien, die sind kein Teil der Bewegung, abgesehen von deren Aktivisten, die unabhängig zu der Bewegung beitragen. Also La France Insoumise zum Beispiel bringen die Forderung der Absetzung, also einen Antrag zur Entlassung Macrons ins Parlament mit ein. La France Insoumise zum Beispiel bringt die Forderung der Absetzung, also einen Antrag zur Entlassung Macrons ins Parlament mit ein, aber sie beführen die Bewegung nicht an. Und wie ich schon gesagt habe, sie rufen ihre Militanten, ihre Aktivistinnen auf, der Bewegung beizutreten, aber sie nicht anzuführen oder die Führung zu übernehmen. Und bei den Gewerkschaften ist es wie mit den politischen Parteien. Sie führen die Bewegung nicht an, sie folgen ihr. Und ich weiß nicht, ob sie direkt aufgefordert werden dazu. Ich glaube, also es gibt super viele Gewerkschaften. In jeder Region gibt es unterschiedliche für verschiedene Unternehmen, Orte, Branchen und Sektoren. Also entscheidet jede Gewerkschaft für sich, ob sie ihre Mitglieder auffordern, ein Teil der Bewegung zu werden oder nicht.
Um ein bisschen zurückzublicken auf die vergangenen Proteste in Frankreich, also so beginnend bei den Studierendenprotesten in den 68er Jahren, dem CPE-Movement der 2006 Jahre oder auch der Gelbwestenbewegung und zuletzt vor 2 Jahren die Proteste zur Rentenreform. Habt ihr davon irgendwie was lernen können?
No, I would say like what we...
Ich würde sagen, dass wir vor allem gelernt haben, und ich wiederhole mich hier, dass eintägige Streiks und friedliche Demonstrationen nicht funktionieren. Deshalb wollen wir jetzt Blockaden nutzen, auch weil wir gesehen haben, dass die Regierung seit 2006 uns gegenüber keine Zugeständnisse gemacht hat. Wir hatten jetzt 20 Jahre friedliche Streiks, also abgesehen von den Gelbwesten und so, aber so funktioniert das einfach nicht. Das Einzige, was in den letzten 20 Jahren zu was geführt hat, ist die Gelbwestenbewegung. Keine Ahnung, ich glaube, es geht ein bisschen weiter als das. Die Leute müssen verstehen, dass eine Revolution nur mit den Linken nicht klappen wird und dass das Wichtigste die Forderung jetzt die nach direkter Demokratie ist. Die Leute müssen verstehen, was in diesem Land und in der Gesellschaft vor sich geht, und sie müssen verstehen, dass Veränderungen aufgrund von Bewegungen entstehen, die es erlaubt, Menschen zusammenzukommen und gemeinsam anzuprangern, was falsch läuft und wie sie gerne ihren Alltag anders haben wollen. Und man kann das nicht erreichen, wenn man jeden abweist, der nicht das richtige Vokabular hat oder die Symbole oder was auch immer nicht versteht.
In terms of changes in their everyday life. And you can't do this if you just reject everybody that doesn't have the right vocabulary, that doesn't understand the symbols and all.
Aber die Form der Protestaktion hat sich ja auch geändert, oder?
I mean, I'm just gonna talk about Nantes because I wasn't anywhere else.
Also ich rede jetzt erstmal über Nantes, weil ich bin nicht woanders gewesen, aber es ist so, dass man sozusagen wie Wasser sein soll. Also im Sinne, man baut schnell eine Barrikade auf der Straße und zündet sie an und geht dann wieder. Also in dem Sinne schnell und in kleineren Gruppen unterwegs zu sein. Ich glaube, das ist etwas relativ Neues in unserer Bewegung. Davor waren es Millionen von Menschen, die auf der Straße demonstriert haben, aber jetzt sind es eher kleinere Gruppen, die kleinere Aktionen machen. Ich glaube, so ist das viel effizienter.
Small groups, and I think it's way more efficient.
Also weltweit finden ja gerade starke Protestbewegungen statt. Wie würdet ihr denn die Blue Cantu-Bewegung in einen größeren Kontext einordnen? Also seht ihr das auch in einem Zusammenhang mit einer Veränderung in der Machtverteilung oder auch unserer ökonomischen Situation?
Ich würde das im Moment erstmal beiseite lassen. Also sowohl die Situation in Frankreich als auch die Situation in den anderen Ländern, die politisch aktiv sind, weil diese Aufstände sich immer noch am Formieren sind. Ich glaube, wir haben einfach nicht die nötigen Tools und Mittel, um die französische Bewegung in diese Welle an Aufständen einzuordnen. Ich glaube, das ist die Krise des Kapitalismus. Wenn wir in Frankreich Erfolg haben und die Regierung das umsetzt, was wir wollen, könnte das zu Resonanz woanders führen. Ich glaube, das könnte für Freunde, also ich meine Revolutionäre in anderen Ländern, eher ermutigend und inspirierend sein. Aber ich glaube, jetzt ist es eher so, dass wir von anderen lernen müssen. Den Menschen in Nepal zum Beispiel, die machen das besser als wir. Ich glaube, unsere Bewegung muss erstmal Erfolg haben und dann schauen wir, was ist.
Ihr habt ja auch schon erzählt, auf was sich die Demonstrierenden beziehen. Wir machen jetzt trotzdem noch mal einen kleinen Ausflug in die französische Innenpolitik. Die Proteste sind eine Reaktion auf den Haushaltsplan, den der ehemalige Premierminister Bayrou vorgelegt hat. Der soll die Schulden des französischen Staates angehen, indem 44 Milliarden Euro an der sozialen Infrastruktur und dem öffentlichen Dienst gekürzt werden sollen. Also Sozialleistungen und Renten sollen nicht an die Preissteigerung angepasst werden und Stellen des öffentlichen Dienstes gestrichen werden. Und der Funke der Proteste, zwei Feiertage sollen gestrichen werden. Also total viele Maßnahmen, um den Staat schlanker zu machen und den Markt so wenig wie möglich einzuschränken. An anderer Stelle sieht der Plan des französischen Premiers aber vor, den Staat zu stärken, nämlich durch mehr Ausgaben beim Militär. Am Samstag vor den Protesten wurde der Premier dann abgesetzt, weil er selbst die Vertrauensfrage gestellt hatte, wie das Olaf Scholz auch schon in Deutschland gemacht hatte, nachdem er Christian Lindner aus seinem Amt enthoben hat. Und genau wie Scholz hat auch Bayrou die Frage verloren. Die Schulden scheinen also große Auswirkungen zu haben. Woher kommen denn die Schulden aber her?
To get just slightly economical, over the past 8 years with Macron in power.
Also ein Beispiel, um nur etwas ökonomisch zu werden, sind die letzten 8 Jahre, in denen Macron, also der Staat, die Regierung, den Anteil der Unternehmen reduziert hat, den sie zur Unterstützung zahlen müssen. Also die Steuern, auf denen der Staat aufbaut. Dieses Geld fehlt nun, da ihnen eben die Unternehmen nicht mehr zahlen. Und jetzt nehmen sie das Geld aus der TVA, also der grundlegenden Steuer, die alle bei ihren alltäglichen Einkäufen bezahlen. Dieses Geld aus der TVA wurde verwendet, um Lehrkräfte, das Krankenhauspersonal und so weiter zu bezahlen. Aber jetzt wird das Geld eben dort verwendet, wo das Geld der Unternehmen fehlt. Das sind ungefähr 100 Billionen Euro jedes Jahr, seitdem Macron an der Macht ist. Also es ist eine politische Agenda.
So you see, it's not just like it's a political agenda.
It's very unjust.
They're just using the debt to like make people afraid of it.
Ah, es ist total interessant, weil sie die Schulden nutzen, um Leuten Angst zu machen, obwohl wir eigentlich wissen, dass wir die Schulden nicht mehr zurückzahlen werden. Also wir können schon sagen, dass wir diese Schulden nicht wieder decken werden. Also sie nutzen es aus, sie sind Heuchler, weil sie stellen das so dar, wie die Schulden, die man als BürgerInnen hat, wenn man jemandem Geld schuldet, als wäre es genau dasselbe. Es ist sowas von nicht das Gleiche.
When you owe money, it's the exact same thing. It's so not the same thing.
Also ihr sagt, die Schulden müssen also keine Auswirkungen auf die Bevölkerung haben. Werden dann aber nicht die Unternehmen irgendwann aufhören, Frankreich Geld zu leihen?
Yes, this is what they say, but
ja, das ist, was sie behaupten, aber ich bin mir nicht sicher, ob das so stimmt. Also ob sie wirklich aufhören werden, uns das Geld zu leihen, weil wir ein wirtschaftlich starkes Land sind und ein großes Vermögen besitzen. Ich weiß nicht, wie man das sagt, aber wir haben viel Geld in unserer Staatskasse. Und selbst wenn es ein großes Problem gäbe und sie uns jetzt fragen würden, die Schulden zurückzuzahlen, denke ich, könnten wir das theoretisch ohne Probleme tun.
Das hat sogar der ehemalige Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, mal im französischen Fernsehen gesagt. Da wurde er gefragt, warum die Kommission bei mehreren Gelegenheiten schon Verstöße von Frankreich gegen den Verschuldungssatz übersehen oder auch ignoriert hätte. Und er antwortete darauf, because it's France. Also einfach, weil es Frankreich ist. Das hat jetzt weniger mit Frankreich als einzelnem Land so zu tun, sondern einfach damit, wie die Schuldenpolitik wohlhabender Staaten funktioniert. Das Konzept von Staatsschulden ist eine recht komplexe Angelegenheit, auf die wir in einer anderen Folge nochmal weiter eingehen wollen. Wichtig für jetzt ist auf jeden Fall, dass wohlhabende Staaten ihre Schulden eigentlich nie direkt zurückzahlen. Nach der Vertrauensfrage hat Macron zum 8. Mal während seiner Zeit im Amt einen neuen Premierminister ernannt, Sébastien Lecornu. Was denkt ihr, wie Lecornu das Amt weiterführen wird, aber auch, was Macrons Strategie ist? Meint ihr, zieht ein Bündnis mit Marine Le Pens Partei Rassemblement National in Betracht?
Like it's either yeah, we just like keep on going on into this crisis for a year and a half, or it just.
Also entweder wir machen einfach so weiter und gehen immer tiefer in die Krise für die nächsten anderthalb Jahre, oder er geht einfach. Also naja, er hat noch andere Möglichkeiten. Also ich persönlich denke, nachdem Sébastien Lecornu wieder gegangen ist, was sehr bald passieren wird, dann wird er, also Macron, vielleicht einen neuen Premierminister ernennen. Vielleicht von der Partei Rassemblement National, ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber vielleicht arbeitet er mit denen dann zusammen, um eine Mehrheit im Parlament zu haben. Also ich weiß nicht, ob er das macht, aber es besteht die Möglichkeit. Oder wenn die Blockaden weitergehen, in der Regierung, im Parlament, aber auch auf den Straßen, also ich traue ihm viel zu, dann wird er vielleicht den 16. Artikel benutzen in unserer Verfassung. Damit hätte er dann alle Handlungsrechte. Also das ist dann im Prinzip wie eine Diktatur und er kann alles entscheiden. Hier ist das nicht wie in anderen Ländern, wo das Parlament entscheiden kann, dass der Präsident die Entscheidungsmacht bekommt. In Frankreich kann das der Präsident selber entscheiden. Also es gibt ein paar Bedingungen dafür, aber die kann man unterschiedlich auslegen. Und wenn die Blockaden für längere Zeit weitergehen und die Polizei geschwächt ist, dann beruft er vielleicht das Militär ein. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Am 21. September, also diesen Sonntag, ist dann ja so ein Zusammenkommen geplant, an dem das Ende der Monarchie gefeiert werden soll und auch das Ende von Macrons Regierung gefordert wird. Was erhofft ihr euch denn davon?
Well, we think it's a good idea, it's a good initiative.
Vielleicht ist es eine gute Initiative, vielleicht ist es ein guter Impuls für die Bewegung, die neue Formen aufkommen lässt. Weil ich meine, wir haben die Demonstration, wir haben die Unterstützung auf den Streikposten, den Willen der Leute, die versuchen, das Land effektiv lahmzulegen. Aber vielleicht ist es auch gut, dass die Menschen die Zeit dazu bekommen, sich zu treffen und sich neu zu sammeln. Wie wir schon meinten, es braucht Zeit, bis Menschen lernen, wie man zusammen Politik macht, um zu lernen, wie man agiert, denkt, formuliert, was falsch läuft und einfach sich vorzustellen, wie eine andere, bessere Welt aussehen könnte. Also vielleicht ist die Mobilisierung zum 21. der erste Schritt. Das hoffen wir zumindest.
Vielen, vielen Dank euch für die Einordnung und auch das Interview.
My bias is to defer to Israel. It's not for us to second guess everything. And I believe that broadly the IDF gets to decide what it wants to do and that they're broadly in the right.
Gerade habt ihr Peter Thiel gehört. Der wurde im Juli 2024 darauf angesprochen, dass die IDF in Gaza Kriegsverbrechen mit Hilfe von Palantir Software begeht. Der Anbieter der Software, also Palantir Technologies Incorporated, ist mit fast 400 Milliarden Dollar Börsenwert auf Platz 24 der größten börsennotierten Unternehmen weltweit. Diesen Software-Giganten hat Peter Thiel mitgegründet und steht damit stellvertretend für die Speerspitze moderner Überwachungstechnologie von Aufstandskämpfen, über Schlachtfelder bis zur deutschen Polizei.
Das Kerngeschäft ist dabei überall im Prinzip Datenanalyse, um daraus dann Vorhersagen zu generieren. Bezogen auf die Polizei heißt das Predictive Policing, also vorausschauende Polizeiarbeit, und soll angeblich Täter identifizieren, bevor sie zur Tat schreiten können. Das klingt zunächst mal sehr weit weg von unserem Alltag, könnte aber bald Normalität in deutschen Innenstädten werden.
Erinnert ihr euch noch an den Winter vom letzten Jahr? Seit dem Messeangriff in Solingen lief da gerade die Debatte um mögliche Terrorangriffe in Deutschland wieder auf Hochtouren. Das hatte die hessische Landesregierung damals genutzt, um einen im Schnelldurchlauf das sogenannte Gesetz zur Stärkung der inneren Sicherheit durchzubringen. Die CDU und SPD haben damit neben Drohnenüberwachung und dem Abfilmen von Wohnungen auch die Grundlage für anlasslose Videoüberwachungen in vermeintlichen Angsträumen definiert.
Diese Angst oder besser gesagt Überwachungsräume werden von der Polizei selbst definiert. Das Gesetz sollte zuerst im Frankfurter Bahnhofsviertel umgesetzt werden, ein Ort, der ohnehin schon keinen guten Ruf hat. 9 Monate später ist letzte Woche erstmals das ganze Ausmaß davon bekannt geworden. Worum geht es da konkret? In dem Bereich rund um den Hauptbahnhof sind seitdem 50 Kameras installiert worden, die alle Bilder live an ein Überwachungszentrum der Frankfurter Polizei übertragen. Das war allerdings schon im Frühjahr bekannt, letzte Woche kam dann der Dammbruch. Auf die Videos der 50 Kameras wird in Echtzeit Gesichtserkennung angewendet. Jede Person im Frankfurter Bahnhofsviertel wird also automatisiert mit Bildern aus einer Datenbank abgeglichen. Zunächst sollen angeblich nur vermisste Personen und sogenannte terroristische Gefährder gesucht werden. Später soll die eingebaute künstliche Intelligenz automatisch bestimmte Gegenstände und Zitat Bewegungsmuster, die auf die Begehung einer Straftat hindeuten, erkennen können. Sobald das System Alarm schlägt, kann dann ein Polizeieinsatz ausgelöst werden.
Damit ist Hessen das erste Bundesland, das eine anlasslose Gesichtserkennung einführt. Für die technische Umsetzung des Ganzen ist das Innovation Hub 110 zuständig. Und hier kommt wieder Peter Thiel ins Spiel. Das Innovation Hub betreut nämlich auch die etwas gruselig klingende Software Gotham von Palantir, die seit 2017 unter dem unschuldigen Namen HessenData in dem Bundesland im Einsatz ist.
Dabei handelt es sich im Kern um ein Programm, um Daten zu analysieren. Allerdings nicht irgendwelche Dateien, sondern verschiedene polizeiliche Datenbanken, die aus guten und historischen Gründen eigentlich getrennt sind. Alle möglichen Informationen werden in ein formales Schema übertragen, mit dem die Software dann aus der einen Ecke persönliche Informationen bekommt, aus der anderen das Vorstrafenregister und aus der dritten dann noch alle jemals erfassten Kontaktpersonen.
In der Praxis stellt sich die Polizei das dann ungefähr so vor. Bei einem Auffahrunfall kontrollieren die Beamten beide FahrerInnen und sehen plötzlich, dass es sich bei einem von beiden um einen salafistischen Gefährder handelt, der gerade seinen üblichen Aufenthaltsort verlassen hat. Daraus folgt eine automatisch errechnete Wahrscheinlichkeit, ob er gerade einen Terroranschlag plant.
Das klingt jetzt ein wenig wild, ist aber das offizielle Beispiel, mit dem die Notwendigkeit von Gotham von Palantir begründet wurde. Um bessere Vorhersagen tätigen zu können, kann die Software übrigens auch Bilder und beliebige Social-Media-Inhalte oder zum Beispiel Anmeldedaten verarbeiten. Die Social-Media-Anbindung ist zwar in Deutschland noch nicht im Einsatz, wird aber bereits diskutiert. Das würde bedeuten, dass die Software künftig auch auf alle öffentlich zugänglichen Bilder, wie zum Beispiel von Instagram, auslesen könnte.
Klingt alles nach CIA? Ist es auch. Die hat nämlich bei der Gründung von Palantir mitgeholfen. Das ist auch einer der Gründe, warum nicht alle Bundesländer so begeistert sind. Denn was genau in der Software passiert, weiß nur der US-Konzern selbst. Sicher ist, dass HessenData zusammen mit Palantir-Mitarbeitern aufgebaut wurde. Inwieweit damit die Firma Zugriff auf die Daten von Millionen von Menschen hat, ist nicht ganz geklärt. Man vertraue aber auf den vertraglichen Datenschutz, heißt es aus Hessen. Dass es die USA damit nicht ganz so genau nehmen, sollte spätestens seit der NSA-Affäre vor über 10 Jahren bekannt sein.
Übrigens setzen auch Nordrhein-Westfalen und Bayern die Palantir-Technologie unter anderem Namen ein. Innenminister Dobrindt von der CDU lässt derzeit sogar auch prüfen, ob eine bundesweite Nutzung möglich ist. Dabei wurde die Nutzung bereits mehrfach als verfassungsfeindlich eingestuft, weswegen die Bundesländer Anpassungen vornehmen mussten. In Baden-Württemberg hat das CDU-geführte Innenministerium schon mal einen 25 Millionen Euro teuren 5-Jahres-Vertrag für Gotham abgeschlossen, obwohl in dem Bundesland noch nicht mal die erforderliche Gesetzesgrundlage existiert.
Nun ist naheliegend, dass die automatisierte Gesichtserkennung vom Frankfurter Bahnhofsviertel schon jetzt oder zumindest in naher Zukunft ebenfalls an das Palantir-System angeschlossen wird. Hinzu kommen weitere Datenbanken, wie die Gesichtsdatenbanken vom BKA, in der 5,4 Millionen Menschen gespeichert sind, oder auch aus Hamburg, wo seit dieser Woche eine KI-gestützte Videoüberwachung mit 69 Kameras mit den Bildern zufälliger Passantinnen trainiert wird. Zum Einsatz kommen dort übrigens auch die Kameras von Hikvision, deren Überwachungstechnologie auch von Israel in der Westbank und vom chinesischen Staat gegen StudentInnenproteste verwendet werden.
Da legt der Berliner Senat sogar noch einen obendrauf. Diese Woche wurde ein Gesetzesentwurf bekannt, der dem Berliner Verfassungsschutz erlauben soll, in Echtzeit auf die Videoüberwachung in Einkaufszentren und sogar in Eingangsbereichen von Krankenhäusern zugreifen soll. Der Vorschlag wurde zwar bereits als verfassungsfeindlich eingestuft, die Videoüberwachung ist aber sowieso schon weit ausgebaut und wird besonders gefährlich, wenn Technologien wie Palantir zum Einsatz kommen. Um das mal zu verbildlichen. Man muss sich vorstellen, dass mit dem Einsatz von Palantir permanent Rasterfahndungen durchgeführt werden. Also der Abgleich von allen möglichen Personen, die bewusst oder zufällig miteinander assoziiert werden. Oder die einfach die gleichen Vorlieben und Gewohnheiten haben. Das ist eigentlich verboten in Deutschland, aber eben auch super effektiv.
Effektiv, aber wogegen eigentlich? DatenschützerInnen merken immer wieder an, dass Terroranschläge durch noch genauere Überwachung nicht ohne einen massiven Anstieg der Repression verhindert werden können. Um das zu verbildlichen, kann man sich eine Nadel im Heuhaufen vorstellen. Sie repräsentiert eine Person, die potenziell einen Angriff auf Mitmenschen verüben könnte. Software wie Palantir teilt den Behörden mit, welche 10% des Heuhaufens potenziell Nadeln sein könnten, worauf basierend dann Folgemaßnahmen eingeleitet werden müssen, also Observationen, Telefonabhörungen, Razzien. Ob tatsächlich Anschläge auf diese Weise bedeutend verringert werden können, ist wissenschaftlich sehr umstritten.
Unstrittig dagegen ist der Preis der Technologie. Denn die verstärkt Diskriminierung von nicht-weißen Menschen, Frauen, queeren Menschen und im Prinzip allen, die von gesellschaftlichen Normen abweichen. Vor allem Personengruppen, die tendenziell ärmer sind, was sich ja durch den Abbau vom Sozialstaat noch verstärken wird. Laut einer von Compact in Auftrag gegebenen Studie, die Anfang September veröffentlicht wurde, lehnen 2/3 der Menschen in Deutschland den Einsatz von Palantir ab.
Wie direkt Palantir auch gegen politisch Oppositionelle eingesetzt werden kann, sehen wir in den USA. Dort werden Palantir-Systeme zusammen mit einer Software von Babel Street für das sogenannte Catch-and-Revoke-Programm genutzt. Es werden automatisch soziale Medien überwacht, Visa-Status verfolgt und automatisiert sogenannte Gefährlichkeitsanalysen erstellt, wie Amnesty International erst vor kurzem in einem Bericht zusammengefasst hat. Basierend auf diesen Gefährlichkeitsanalysen kam es bereits zur Ausweisung von über 4000 Studentinnen, die meisten von ihnen wegen der Teilnahme an pro-palästinensischen Protesten.
Palantir hat mit der Software Immigration OS übrigens auch eines der zentralen Systeme entwickelt, mit denen die US-Abschiebebehörde ICE Migrantinnen und nicht weiße Menschen regelrecht jagt. Aus sozialen Medien, IP-Adressen, Standortdaten und sogar Kommunikationsmustern werden nicht nur die wahrscheinlichen Aufenthaltsorte errechnet, sondern auch die Entscheidungsempfehlungen, ob eine Person ausgewiesen werden soll oder nicht.
Diese Daten werden dabei nicht nur von staatlichen Stellen gesammelt, wie zum Beispiel durch automatische Kennzeichenkameras. Sie werden häufig auch einfach auf dem Werbemarkt verkauft. Sogenannte Data Broker sammeln Billionen Informationen, aus denen sehr genaue Bewegungsmuster erstellt werden können. Die Quelle sind meist werbefinanzierte Apps wie Clash of Clans, Candy Crush, WhatsApp oder auch Tinder. Mit einer winzigen Probe dieser Daten konnten deutsche Aktivistinnen übrigens die Arbeitswege von GeheimdienstmitarbeiterInnen in Deutschland nachvollziehen.
Zurück in die USA. Die extra für die ICE entwickelte Datenbank Investigative Case Management von Palantir erlaubt auch sogenannte Person Lookout Queries. Das sind programmierte Alarme, wenn Menschen in ein bestimmtes Raster von zum Beispiel Hautfarbe, Tattoos, Geburtsland und, Zitat, kriminelle Zugehörigkeit fallen. Dann rücken die maskierten Entführungskommandos der ICE los.
Für ein vollständiges Bild dieser Technologie müssen wir abschließend auch über den Krieg sprechen. Denn was als Hessen-Data bei der Frankfurter Polizei läuft, dient in anderen Orten als Kriegswaffe. Im April 2024 veröffentlichte das Magazin Plus 972 einen Bericht, in dem israelische Soldaten ein Programm namens Lavender beschreiben. Jeder erfasste Einwohner Gazas wird mit 1 bis 100 Punkten bewertet, je nachdem, wie wahrscheinlich dem Programm erscheint, dass eine Person ein Hamas-Kämpfer ist. Wenn einer der mindestens 37.000 so als Kämpfer markierte Person zu Hause war, schlug eine andere Software mit dem Namen Where's Daddy Alarm, woraufhin die IDF meist Bombardierungen durchgeführt hat.
Zur Erinnerung, vor 3 Wochen wurde bekannt, dass mindestens 83% der Todesopfer in Gaza ZivilistInnen gewesen sind. Und hier schließt sich der Kreis zu unserem Intro, in dem Peter Thiel Israel sein Vertrauen ausgesprochen hat. Alles andere wäre auch schlecht fürs Geschäft, denn der Konzern Palantir hat erst im Juni eine strategische Partnerschaft für Militärtechnologie mit der israelischen Regierung begonnen. Auch im Ukraine-Krieg wird derzeit die Erfassung und KI-gestützte Auswertung von Echtzeitdaten getestet. Laut Palantirs CEO Karp sei Software aus seinem Unternehmen für die meisten Zielbestimmungen des ukrainischen Militärs verantwortlich. Hier kommen neben öffentlichen Informationen natürlich auch Satellitenbilder, Drohnenaufnahmen und geheimdienstliche Informationen dazu. Die grundsätzliche Technologie, nämlich die strukturierte Verknüpfung von einer großen Datenmenge zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten, bleibt allerdings gleich.
In Nepal ist es Anfang letzter Woche, wie zuvor schon in Indonesien, zu Massenprotesten gekommen. Anders als in Indonesien wurde in Nepal allerdings die Regierung durch die Proteste innerhalb weniger Tage gestürzt. Der Auslöser war die Sperre großer digitaler Medienplattformen. Laut einem Gesetz hätten diese sich bei der Regierung registrieren müssen und ein Büro in Nepal eröffnen müssen. Ähnliche Gesetze gibt es auch in der EU. Diese sollen garantieren, dass die Plattformen mit den Behörden zusammenarbeiten.
Allerdings hatten die Sperrungen dieser Plattform für viele junge Menschen in Nepal auch eine andere Ebene. Diese Plattformen wie WhatsApp, Instagram, Snapchat und Facebook wurden neben der Suche für Arbeit auch dafür genutzt, sich gegen die weit verbreitete Korruption im Land zu organisieren. Während in europäischen Medien also meist von Gen-Z-Protesten gesprochen wurde, weil Social-Media-Plattformen gesperrt wurden, standen hinter den Protesten weit größere Fragen der Gerechtigkeit in dem Land. Zudem war es kein Wunder, dass die Proteste als Jugendproteste dargestellt wurden, denn das Durchschnittsalter in Nepal beträgt 25 Jahre, fällt also genau in die Gen-Z rein.
Schon am ersten Tag reagierte die Polizei vor Ort mit besonderer Härte gegen die Proteste, die in mehreren Städten gleichzeitig ausbrachen. Insgesamt 19 Menschen sollen dabei getötet worden sein. Die Polizei hatte die Protestierenden unter anderem mit Tränengas, aber auch mit scharfer Munition und Wasserwerfern angegriffen. Insgesamt starben bei den Protesten innerhalb weniger Tage 72 Menschen und es gab über 2000 Verletzte.
Am Dienstag letzte Woche kündigte dann die Regierung an, die Sperrung der Plattform wieder zurückzunehmen und die Opfer der Gewalt zu entschädigen. Allerdings war da der Kollaps der Regierung schon kaum mehr aufzuhalten. Am gleichen Tag erklärte der Heimatminister als erster seinen Rücktritt und begründete dies mit moralischen Gründen angesichts der Gewalt vom Vortag.
In der Nacht auf Mittwoch traten dann schließlich nach und nach immer mehr Regierungsmitglieder zurück und flohen teilweise aus dem Land. Zuvor hatten Teile der Protestierenden selbst zu den Waffen gegriffen und offizielle Gebäude gestürmt oder auch angezündet. Darunter das Außenministerium, Büros der Regierungspartei und auch das Parlament. Der Finanzminister wurde von einer wütenden Menge in einen Fluss getrieben und befindet sich seitdem in Polizeigewahrsam.
Dann, am Mittwoch, hat das nepalesische Militär die Kontrolle über die Sicherheitslage übernommen und eine kurzzeitige Ausgangssperre verhängt. Mit dem Rücktritt der Regierung endeten auch die Proteste. Noch am Freitag wurde die Richterin Sushila Kaki als Übergangsministerpräsidentin vereidigt. Damit ist sie zugleich auch die erste Frau in diesem Amt. Schon als Richterin am obersten Gerichtshof war Kaki für ihren Kampf gegen die Korruption im Land bekannt. Große Teile der jugendlichen Protestierenden unterstützen ihre Ernennung daher. Das machte sich auch über die Plattform Discord bemerkbar. Dort gab es eine Art Versammlung, bei der sie eine Abstimmung gewann. Wie gesagt, findet die Vernetzung viel im Internet statt in Nepal.
Wie es darüber hinaus in Nepal weitergeht, ist noch unklar. Für kommendes Jahr im März wurden Neuwahlen angesetzt. Wer diese gewinnt, ist auch noch ziemlich unklar. Seit dem friedlichen Ende der Monarchie 2008 haben unterschiedliche, dem Namen nach, kommunistische und sozialdemokratische Regierungen das Land regiert. Allerdings versucht auch seit Anfang des Jahres verstärkt die monarchistische Bewegung wieder im Land Fuß zu fassen.
Neben den Protesten in Indonesien und den Protesten jetzt in Nepal gab es aber in Südostasien auch in Osttimor in der letzten Woche Proteste. Wie in Indonesien ging es auch hier um neue Gelder, die Abgeordneten im Parlament sich selbst zugesprochen hatten. Konkret ging es um die Beschaffung von neuen Dienst-SUVs. Diese Neuerung wurde nach den Protesten wieder zurückgenommen. Mittlerweile fordern die Demonstrierenden aber auch das Ende von lebenslangen Pensionen für ehemalige Abgeordnete.
In Indonesien ist auf die Protestwelle in weiten Teilen des Landes wieder relativ Ruhe eingekehrt. Netzwerke von Protestierenden berichten gegenüber Jugendinfo, dass es seitdem gegen die Protestierenden zu massiven Repressionswellen kommt. Insgesamt seien 6.000 Personen festgenommen worden. Zudem würden Personen, die auf den Protesten erkannt worden seien, teilweise zu Hause besucht.
Im von Indonesien besetzten West-Papua gehen die Proteste derweil weiter. Dort wurde am Dienstag in der Stadt Yalimur ein indigener Jugendlicher von der Polizei erschossen. Zuvor hatte es Übergriffe von Siedlern gegeben und mittlerweile ist die Stadt vollständig vom Militär besetzt worden, um die Proteste zu unterdrücken. Über die Verbindung der Proteste in Indonesien und West-Papua haben wir schon in der letzten Durchblickfolge geredet.
Insgesamt lässt sich aber beobachten, dass die Proteste in Nepal, Indonesien und auch Osttimor sich teilweise direkt aufeinander beziehen. Nicht nur werden ähnliche Forderungen gegenüber einer als korrupt wahrgenommenen politischen Elite erhoben, sondern teilweise werden auch ähnliche Symbole benutzt, wie etwa die Flagge der Strohhutpiraten aus dem Manga One Piece.
Wir haben Anfang August von Nelsons Tod in der JVA Ottweiler berichtet. Letzten Mittwoch traf sich jetzt noch einmal der Justizausschuss im Saarländischen Landtag zu dem Thema. Der Saarländische Rundfunk berichtete darauf hin, dass sämtliche Vorwürfe gegen die Justizbeamten entkräftet seien. Wir haben uns gefragt, wie der Ausschuss bestehend aus SPD, CDU und AfD-Mitgliedern darauf kommen kann.
Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Kira Braun, antwortete auf unsere Presseanfrage. Ihre Einschätzung habe sich nur auf die Vielzahl der Vorwürfe, die im Zusammenhang mit diesem Todesfall gegen die Justizbehörden erhoben wurden, bezogen. Das heißt, das Verfahren gegen den Beamten wegen Körperverletzung im Amt sei davon ausgenommen. Eine wirkliche Transparenz zu den Vorgängen in der JVA, die zum Tod des 15-Jährigen geführt haben, besteht aber weiterhin nicht.
Wir haben mit Msi von der Initiative Justice for Nelson gesprochen. Sie beteiligen sich bei der Kampagne, um eine transparente Aufklärung von Nelsons Tod zu fordern. Wir haben Ihnen einige Fragen zukommen lassen, die Sie uns in Sprachmemos beantwortet haben. Andere Medien berichten, dass es, Zitat, offenbar Hinweise bei der Einlieferung zur Selbstgefährdung gab. Liest man die Artikel, heißt es jedoch, dass keine Selbst- oder Fremdengefährdung bestand. Wie erklärt ihr euch das?
Ich würde sagen, das ist einfach eine klassische Masche, um die Wahrheit zu vertuschen. Ja, um die Wahrheit zu vertuschen und die Gesellschaft in eine bestimmte Richtung halt lenken, das habe ich ja auch selber beobachtet in meiner Haftzeit, wie die das öfters machen.
Was haltet ihr davon, dass der Justizausschuss die Vorwürfe gegen die Beamte als entkräftet ansieht?
Es ist einfach eine übliche Vorgehensweise im Gefängnis, wie sie sich gegenseitig decken, weil man nicht genau hinguckt. Also Soweit wir auch wissen, also soweit ich halt weiß, gibt es auch kein Lobby für Gefangene, also Menschen, die da wirklich aktiv das Ganze beobachten und ganze Akten prüfen. Das heißt, Akten können verschwinden, Sachen können zurechtgeschrieben werden und. Ja. Also letzten Endes auch die psychologischen Berichten werden auch erst vom Anstaltsleiter erstmal genehmigt werden oder diktiert, wobei der eigentlich nichts damit zu tun haben sollte. Ja.
Es wurde ein unabhängiger Gutachter beauftragt. Als die Einäscherung ohne Terminabsprache stattfand, hätte man meinen können, dass nun auch der Gutachter nichts mehr machen kann. Aber ihr habt berichtet, dass er noch engagiert ist. Könnt ihr erzählen, was er genau in Nelsons Fall macht und wieso sein Urteil wichtig sein könnte?
Auf jeden Fall ist es richtig, dass man da noch Methoden hat, also Möglichkeiten hat, um das Gutachten trotz aller Dämonen der Leiche halt durchzuführen. Und zwar Nummer eins ist es zum Beispiel eine Methode, dass man in die Akte reinschauen kann von dem ersten Gutachten und da nach Diskrepanzen halt sucht, ne? Also Unstimmigkeiten, Sachen, die halt fehlen, Sachen, die auffällig sind. Das hat unsere Gutachter, also der unabhängige Gutachter auch tatsächlich gemacht und der hat auch tatsächlich mehrere dann Sachen gefunden, die unstimmig waren. Eine zweite Möglichkeit, wie gesagt, und er hat das schon zu dem Gutachter geschickt und Staatsanwaltschaft, die darauf Stellung nehmen sollten zu den Fragen unserer unabhängigen Gutachten und darauf haben sie schon beantwortet und das ist zurückgeschickt worden an unsere Gutachter und unsere Gutachter muss auch jetzt eine Stellungnahme nehmen zu deren Stellungnahme. Das ist die erste Methode. Die andere Methode ist, bei der ersten Gutachten wird ja normalerweise Gewebe ja verwendet und dieser Gewebe wird ja aufbewahrt, soweit ich halt weiß. Und der zweite Gutachter kann jetzt, da die Gewebe ja nicht mit eingeäschert worden sind, sondern aufbewahrt worden sind, kann der Gutachter jetzt dahin gehen und auf diese Gewebe zurückgreifen und auch sein Gutachten machen. Und darüber hinaus gibt es auch noch eine andere Methode, bei der unsere Gutachter jetzt gerade, ich glaube diese Woche eigentlich vorhatte, das zu machen. Und zwar inspiziert er Nelsons Zelle. Er geht hier dahin und prüft Nelsons Zelle und macht auch da ein Gutachten und guckt und inspiziert und prüft und ja, weiß nicht, wie man das anders ausdrückt, ja. Eine weitere Methode ist auch die Bilder dann zu inspizieren, aber das passiert ja auch dann, während ihr die Akten auch inspiziert habt, schaut ihr auch nochmal in die Bilder halt rein und sucht nach Auffälligkeiten. Genau, also das sind, wie gesagt, ein paar Methoden, von denen wir jetzt als Laien jetzt erfahren haben. Es werden wahrscheinlich noch mehrere Methoden geben, aber das sind die Anwälte uns jetzt aufgezählt haben. Genau. Ja, ich würde gerne zusätzlich noch sagen, dass zum Thema Einäscherung, weil sie auch sehr, sehr wichtig ist und der quasi das Ganze so beleuchtet, was für eine korrupte Scheiße da halt abgeht, dass zusätzlich dazu, dass der Vater nie behauptet hat, dass er seinen Sohn jetzt demnächst einäschert oder eine Zeit festgelegt hat, wann sein Sohn eingeäschert werden soll, habe ich ja persönlich mit der Frau, mit der Chefin und ich meine ihre Tochter oder sonst wer aus diesem Bestattungsunternehmen gesprochen und habe ihr auch gesagt, dass wir das Geld haben für eine Erdbestattung und eindringlich ihr gesagt habe, dass wir eine Erdbestattung halt wollen, aufgrund unserer Kultur auch. Dass sie das trotzdem durchgezogen haben. Ja, das ist sehr, sehr fragwürdig. Und das sind so die Dinge, die man halt auch erkennt, dass einfach die Maschinerie da am Laufen ist. Vor allem auch die Maschinerie, die versucht, ein Bild von Nelson in der Gesellschaft, in den Medien halt zu malen, als ein Unruhestifter, ein Krimineller und. Wir sprechen hier von einem 15-jährigen Junge. Ja? Ein 15-jähriger Junge und wir haben alle mit 15 eine ganz andere Energie und Blödsinn halt gemacht. Es ist ja sowieso fragwürdig, warum er in Haft gewesen ist, ob ein weißer Junge für diese Sache auch in Haft kommen würde. Und das ist halt sehr, sehr wie gesagt, fragwürdig und pervers, dass man halt jetzt nur über diesen kriminellen 15-jährigen Jungen halt in den Medien halt spricht, der depressiv gewesen ist und sich selbst erhangen hat, und nicht über einen 15-jährigen Jungen, der eine Familie zu Hause hat, eine Schwester zu Hause hat, Freunde hatte, Fußball gespielt hat und ein fröhlicher Junge war und in den Beerdigungen so viele Freunde geweint, bis sie zusammengeklappt sind und sowas. Ne? Also davon wird nie gesprochen. Ja, genau. Was ich gerne noch ergänzen möchte, was wichtig ist, ist die Tatsache, also ich bin erschüttert, wie die Gesellschaft halt einfach mit sowas halt umgeht. Ja? Erstens, dass es halt schon eine Normalität geworden ist, dass Schwarze einfach gelyncht werden vom System, dass keiner sich dafür verantwortlich fühlt, irgendwie aufzustehen und was dagegen zu machen, oder dass es die Menschen gar nicht mehr so empört. Und zweitens, dass sie einfach wegschauen. Ne? Also es ist einfach wegschauen. Auch medial wird sehr, sehr wenig darüber berichtet. Die Menschen fühlen sich gar nicht verantwortlich, da was zu machen oder irgendwie ein Wort darüber zu verlieren. Ja, wenn irgendwelche neue Filme oder sonst irgendwas rauskommen, irgendwelche unwichtige Dinge, dann spricht jeder darüber. Aber da ein 15-jähriger Junge, der zusammengeschlagen wird, tot, eiskalt umgebracht wird und danach behauptet wird, dass er sich selber erhangen hat, ein 15-jähriger Junge, und dass die Einäscherung stattfindet, ohne Zustimmung der Familie und ohne dass eine zweite Gutachten stattfinden kann. Das sind solche üble, krasse Sachen, die nicht alltäglich halt passieren. Aber die Empörung in der Gesellschaft bleibt aus. Alle machen weiter wie vorher. Ist ja ein schwarzer Junge, ist ja kein weißer Junge, betrifft ja gar keinen mehr. Und man spricht nicht darüber. Es ist einfach nur widerlich, ja.
Die israelische Armee hat diese Woche eine neue groß angelegte Bodenoffensive in der Stadt Gaza gestartet. Ein Sprecher der israelischen Armee erklärte, sie würden sich nun in der Hauptphase im Kampf gegen die Hamas befinden. Es wurde angekündigt, man werde nun mit eiserner Faust gegen die terroristische Infrastruktur in der Stadt vorgehen. In einem Beitrag auf der Plattform X hat der Verteidigungsminister Katz zynisch Gaza brennt geschrieben.
Für die BewohnerInnen von Gaza-Stadt bedeutet das zunächst wieder fliehen. Es sind eh schon nahezu alle der etwa 2 Millionen BewohnerInnen des Gazastreifens auf der Flucht, viele schon mehrfach. Das israelische Militär hatte eine zeitlich begrenzte Evakuierungsroute für ZivilistInnen angekündigt, von Mittwochmittag bis Freitagmittag, also 48 Stunden. Für die über eine halbe Million BewohnerInnen der Stadt ist das natürlich kein ausreichendes Zeitfenster. Die Offensive hat eh auch schon währenddessen begonnen. Am Mittwoch wurden bei einem Angriff nähe des Al-Shifa-Krankenhauses mindestens 13 Menschen getötet, die sich auf der Flucht Richtung Süden befanden.
Gaza-Stadt, die als einer der ältesten Städte der Welt gilt, ist durch die anhaltenden Bombardierungen mittlerweile so zerstört, dass sie laut UN bald faktisch unbewohnbar ist. Das scheint Israel jedoch ganz gut in die Karten zu spielen. Israels rechter Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir hat öffentlich angekündigt, Gaza dauerhaft besetzen zu wollen. In einer Rede vor hochrangigen Polizeibeamten versprach er, man werde ihnen, also den Polizeibeamten, luxuriöse Wohnviertel am Strand ermöglichen. Auch der Finanzminister Smotrich hat Donnerstag verkündet, Gaza sei eine Immobiliengoldgrube und dass es schon einen Geschäftsplan gäbe, der aktuell bei Trump auf dem Tisch liegt. Und er sagte auch, die Phase der Zerstörung ist vorbei, jetzt müssen wir bauen, das ist sehr viel billiger.
Währenddessen hat eine UN-Kommission nun das erste Mal offen von einem möglichen Völkermord in Gaza gesprochen. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, forderte einen sofortigen Stopp der Bodenoffensive. Türk sieht zunehmende Belege für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Laut UN-Bericht seien 4 der 5 in der Völkermordkonvention von 1948 genannten Tatbeständen erfüllt.
Auf einem Sondergipfel letzte Woche in Katar forderten zahlreiche arabische und islamische Staaten die internationale Bestrafung Israels für mutmaßlich begangene Kriegsverbrechen. Auch Ägyptens Präsident al-Sisi hatte Israel erstmals seit dem Friedensabkommen von 1977 öffentlich als Feind bezeichnet.
Vorher hatte Israel versucht, die Hamas-Führung in Katar durch einen gezielten Luftangriff zu töten. Nach Angaben der Hamas schlug der Angriff jedoch fehl. Zwar kamen 6 Menschen ums Leben, hochrangige Funktionäre seien jedoch nicht darunter gewesen.
als Zeichen des Widerstands gegen den Genozid und die Zerstörung und Vertreibung in Gaza und auch um praktische Hilfe zu leisten durch humanitäre Hilfsgüter, ist letzte Woche die Global Sumud Flotilla auf See gestochen. Die Global Sumud Flotilla ist ein Zusammenschluss von über 50 Schiffen mit rund 1000 Aktivistinnen aus 44 Ländern. An Bord befinden sich prominente Persönlichkeiten wie die Klimaaktivistin Greta Thunberg oder Ada Colau, die ehemalige Bürgermeisterin von Barcelona. Auch WissenschaftlerInnen, JournalistInnen, SchauspielerInnen sind Teil der Flotilla. Zahlreiche Abgeordnete und Bürgermeister aus aller Welt unterstützen die Mission und fordern in einer gemeinsamen Erklärung, die Flotilla ungehindert passieren zu lassen.
Sumud ist arabisch für Widerstand, Standhaftigkeit und Beharrlichkeit. Am Wochenende verließen 18 Schiffe den italienischen Hafen von Catania. Weitere Boote werden sich bald in internationalen Gewässern sammeln, um gemeinsam Kurs auf Gaza zu nehmen. Die Aktivistinnen rechnen jedoch mit Angriffen. Bereits am 9. September wurde das sogenannte Familienschiff der Flottille im Hafen von Sidi Bouzaïd in Tunesien Ziel eines Drohnenangriffs. Insgesamt gab es 2 derartige Angriffe. Israels Sicherheitsminister Ben-Gvir drohte, die Teilnehmenden wie Terroristen zu behandeln. Bei der letzten Flotilla im Juni war ein Teil der Besatzung in internationalen Gewässern von israelischen Spezialeinheiten entführt worden.
Kalenderblatt.
Es ist der 18. September 2018 gegen 10 Uhr morgens. Steffen Main, ein 27-jähriger Medizinstudent und Journalist aus Köln, sitzt in 25 Metern Höhe auf einem Baumhaus in Beach Town und twittert. Beach Town ist eines der Baumhausdörfer im Hambacher Forst. Das Waldgebiet in NRW zwischen Köln und Aachen hat eine Fläche von etwa 700 Fußballfeldern. Hier wird seit den 70ern Braunkohle abgebaut, die für die Energiegewinnung genutzt wird. Um die abzubauen, müssen Wald und BewohnerInnen weichen. Die Rodung des Waldes, die Umsiedlung von tausenden Menschen, das Sterben von Pflanzen und Tieren, das sind nur einige der Folgen, die der milliardenschwere Energiekonzern RWE in Kauf genommen hat, um dort die Braunkohle zu fördern. Doch schon seit der Hambi, wie das Waldgebiet von Aktivistinnen und BewohnerInnen genannt wird, abgeholzt wird, regt sich auch Widerstand. Schon ganz am Anfang, in den 70ern, gründet sich die sogenannte Hambach-Gruppe, die sich gegen die Umsiedlungs- und Abrisspläne von einigen Dörfern organisiert. Dann, 2012, beginnen Aktivistinnen kleinere Teile des Waldes zu besetzen. Das war der Beginn eines Katz-und-Maus-Spiels, in dem Aktivistinnen Teile des Waldes besetzen, bis die Polizei sie gewaltvoll räumt, um den Wald erneut zu besetzen. Und das über mehrere Jahre. Um sich gegen die zunehmende Repression durch den Staat zu schützen, bauen einige der Aktivistinnen Barrikaden auf Zufahrtsstraßen. Polizei und bürgerliche Presse schreiben in ihren Berichten vom Hambacher Forst als die größte Terrorzelle Deutschlands. Ein Aktivist beschreibt in einem Interview die Strategie des Widerstandes so.
Wir haben mit unserem Leben gespielt. Ein Privileg in Deutschland ist es, dass ein menschliches Leben so ziemlich über allem steht. Das bedeutet, wenn eine Brücke gesprengt werden soll und es ist eine Brücke, die du gerne magst, weil du als Kind schon gerne darüber gegangen bist, dann kommen die Sprengmeister und legen ihre Ladung dort an. Kannst du dich dagegen wehren? Du sagst, die sollen das nicht sprengen. Wir wissen alle, dass das zu nichts führt. Aber in dem Moment, wo du auf die Brücke gehst und sagst, nein, wenn ihr die sprengt, tötet ihr auch mich, das dürft ihr nicht, in dem Moment werden die weiter bezahlt und dürfen dich nicht sprengen, weil dein Leben dagegen steht. Das ist der Grundgedanke, mit dem wir gearbeitet haben.
Laut Aussagen der Aktivistinnen ist der Hambi jedoch viel mehr als nur ein Zeichen des Widerstandes gegen die wirtschaftlichen Interessen der Braunkohlelobby. Sie gingen auch zu den Pressekonferenzen der Politik oder zu Versammlungen von RWE, um auf die Rodung und die Folgen für Umwelt und Klima aufmerksam zu machen. Die Aktivistinnen organisieren zum Beispiel auch regelmäßig Infoveranstaltungen und Führungen durch den Hambacher Forst. Im Frühling 2017 knüpft der Journalist Steffen Main Kontakte zu einigen der Klimaaktivistinnen, die im Hambacher Wald leben. Anfangs waren einige der BesetzerInnen ihm gegenüber etwas skeptisch. Er interessierte sich für den Protest und möchte einen Dokumentarfilm über den Protest drehen. Um sich vor der Repression zu schützen, benutzen viele Aktivistinnen auch untereinander andere Namen und zeigen sich nur vermummt gegenüber Journalistinnen. In seiner Dokumentation hört man ihn häufiger am Anfang von Aufnahmen
»Ich filme jetzt!«
rufen, damit die BesetzerInnen sich darauf vorbereiten können. Seine offene und hilfsbereite Art und die Tatsache, dass er sich selbst nicht zu ernst nimmt, hilft ihm schnell dabei, das Vertrauen der Aktivistinnen zu bekommen und Freundschaften zu schließen. Über die nächsten 2 Jahre fährt Steffen regelmäßig in den Hambi, wobei er nie offiziell dort lebt. Sein Interesse geht dabei weit über den politischen Protest und dessen Möglichkeiten hinaus. Steffen begreift Baumhaussiedlungen auch als ein Experimentierfeld für alternative Lebensformen, in denen der Bezug der Menschen zur Natur sowie untereinander neu erprobt werden kann. Steffen verbringt auch einige Nächte im Hambi auf den Baumhäusern, die in 20 Metern Höhe nur durch Strickleiterbrücken verbunden sind. Er lernt das Klettern und Absichern von den Aktivistinnen vor Ort. Später sagen diese in Interviews, dass er starke Höhenangst hatte und sich immer mehrfach absicherte. Zur Sicherheit hat Steffen immer einen Fahrradhelm auf der er seine 360-Grad-Kamera befestigt, durch die er am liebsten mit einer Fischlinse filmt. Zu Beginn von der Rodungssaison 2017 fragt Steffen schließlich einen Aktivist, ob er ihn während der Zeit begleiten darf. In diesem Jahr wird jedoch ein Urteil gefällt, welches dazu führt, dass die Rodung aufgeschoben wird. Ein knappes Jahr vergeht, bis am 14. September 2018 die Polizei erneut damit beginnt, Baumhausdörfer im Hambi zu räumen. Das Land NRW ordnet die Räumung an. Sie begründen es mit mangelhaften Brandschutzmaßnahmen und fehlenden Fluchtwegen. Die BesetzerInnen seien dort nicht sicher. Sowohl die Begründung als auch der Zeitpunkt stellen eine wiederholende Strategie der Interessengemeinschaft aus RWE und dem Land NRW dar und sind in ihrer Absurdität kaum zu übertreffen. Das berichten einige Aktivisten, denn die Räumung erfolgt im September, also weit nach der Dürreperiode im Sommer. Später wird die Räumung als illegal eingestuft. An einem regnerischen Donnerstagmorgen macht sich auch Steffen wieder auf den Weg in den Hambi. Es sammeln sich viele Journalistinnen, um die Räumung zu dokumentieren. Die Aktivistinnen betonen oft die doppelte Funktion der Presse. Einerseits natürlich dem Festhalten der Räumung und des Widerstands. Andererseits berichten Aktivistinnen auch davon, dass die Polizei spürbar noch brutaler vorgeht, wenn keine Zeuginnen vor Ort waren. Bereits von Anfang an sperrt die Polizei die Teile des Waldes ab, welche sie räumen, auch für VertreterInnen der Presse. Das zieht sich die folgenden Tage weiter, bis sie das gesamte Waldgebiet absperren und die Journalistinnen ausschließlich außerhalb des Waldes fotografieren und filmen dürfen. Diese rechtswidrigen Maßnahmen der Polizei stellen die Journalistinnen vor das Dilemma, entweder selbst in dem Wald zu bleiben und dort als Teil der BesetzerInnen durch die Polizei verfolgt zu werden oder nicht berichten zu können. Auch Steffen muss sich entscheiden. Am sechsten Tag der Räumung beschließt Steffen, auf das Baumhausdorf Beachtown zu gehen, um dort die Räumung für seine Dokumentation einzufangen. Am Morgen des 18. September twittert er dann:
Nachdem die Presse in den letzten Tagen im Hambacher Forst oft in ihrer Arbeit eingeschränkt wurde, bin ich nun in 25 Metern Höhe auf Beachtown, um die Räumungsarbeiten zu dokumentieren. Hier oben ist kein Absperrband.
Knappe 30 Stunden später veröffentlichte er sein letztes Video. Am nächsten Tag stürzt Steffen Main von der Brücke zwischen zwei Baumhäusern ab und verunglückt dabei tödlich. Er war ungesichert. Die genauen Umstände seines Todes sind nicht geklärt. Freundinnen von Steffen, die an dem Tag von der Räumung betroffen waren, beschrieben es so, dass es insgesamt ein großes Rumgewusel war. Alle hatten etwas zu tun und Steffen war eben damit beschäftigt, möglichst alles filmen zu können. Ein Aktivist sagt später, dass es schwer ist, die Umstände, unter denen Steffen gestorben ist, gut einzuordnen. Er warnt davor, seinen Tod als reine Polizeigewalt zu instrumentalisieren. Dennoch sind Räumungen Extremsituationen, die sich natürlich gewaltig vom Alltag und den damit verbundenen Sicherheitsvorkehrungen im Hambi unterscheiden. Außerdem sagt er, dass niemand freiwillig auf ein 20 Meter hohes Baumhaus zieht, sondern die Besetzung des Waldes eine Reaktion auf die Rodung des Waldes und seine Folgen für die Umwelt sind. Steffens Videomaterial wird später an seine Familie übergeben und drei Kommilitoninnen von ihm beginnen, es zu sichten und ein Konzept für eine Dokumentation zu entwickeln. Die Dokumentation Vergissmeinnicht erscheint 2023. Diese kombiniert schließlich Steffen Mains persönliche, am Ende ebenso unfreiwillig wie erschütternd intime Aufnahmen mit Interviews, die das Regie-Team mit Aktivistinnen geführt hat. Nach seinem Tod wird für Steffen ein Gedenkort im Hambi errichtet. Steffens Mutter ist bis heute aktiv in der Klimabewegung.
So, das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Anmerkungen oder Kritik habt, schreibt uns auch gerne eine Mail unter durchblick@jugendinfo.blog.
Oder folgt uns auf Instagram unter jugendinfo-durchblick und vergesst auch nicht, uns auf Spotify zu folgen. Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder und bis bald.
Tschüss! Tschüss.